Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um Burnout, ausgebrannt, nicht nur durch Corona. Viel arbeiten, viel schaffen, viel leisten. Das macht manchen Menschen Spaß. Es bringt ihnen Bestätigung von Familie und Freunden und von sich selber. Und in vielen Berufen wird es heute auch verlangt, bis zum Anschlag zu arbeiten. Oder darüber hinaus. Und dann kommt der Burnout. Ein englischer Begriff, dessen Übersetzung ausgebrannt sehr treffend beschreibt, wie viele Menschen sich fühlen, die so einen Burnout erleben. Erschöpft, antriebslos, traurig, verzweifelt. Die Symptome ähneln einer Depression und tatsächlich ist es wichtig, einen Burnout nicht mit einer Depression zu verwechseln. Wo der Unterschied liegt, was genau ein Burnout ist, wie man ihn erkennt und wie man ihn behandelt, diese und weitere Fragen wollen wir heute beantworten. Burnout, ausgebrannt, nicht nur durch Corona, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über eine Möglichkeit, seinen Heuschnupfen zu bekämpfen. Die Hyposensibilisierung kann manchen Allergikern helfen, aber was gilt es da zu beachten? Und wir gratulieren zum Geburtstag. Wir gratulieren dem Igelmonitor zum 10. Geburtstag. Eine Einrichtung, die Patienten hilft, zu entscheiden, welche Gesundheitsleistungen sie sich kaufen sollten und welche besser nicht. Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Dann schreiben Sie doch an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Ulrich Hegerl von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Leiter des Deutschen Bündnis gegen Depression. Und Corona-bedingt ist er uns zugeschaltet, nicht hier bei mir im Studio, sondern zugeschaltet aus Frankfurt. Hallo Professor Hegerl.
Hallo Frau Satori. Ah,
schön, Sie zu hören. Ist immer gut, wenn das Gespräch so anfängt, ja. Wenn man sich gegenseitig hört. Herr Professor Hegerl, ich hatte eben schon angedeutet, genau genommen ist Burnout ja keine Krankheit. Es wird bisher nicht als Krankheit bezeichnet, wird auch oft mit der Depression verwechselt. Was genau ist ein Burnout? Wann spricht man davon?
Ja, es gibt ja keine allgemein akzeptierte Definition. Es gibt alle möglichen Krankheitszeichen, die damit in Verbindung gebracht werden. Also es ist ein etwas schwammiger Begriff, der aber ja das Lebensgefühl vieler Menschen, dass alles immer schneller wird und immer hektischer, ganz gut widerspiegelt. Das Problem ist halt, dass er schwammig ist und deswegen in diesen Topf einfach Überforderungen reinkommen, die es ja gibt im Leben, aber auch schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen. Und das ist in der Regel nicht gut, wenn man solche Dinge unter dem gleichen Begriff subsumiert.
Was ist denn der Unterschied zu einer Depression, um das mal abzugrenzen?
Ja, das wird häufig nicht sauber abgegrenzt, denn viele Menschen, die unter dem Label Burnout eine Auszeit nehmen, die erfüllen alle Diagnosekriterien einer Depression. Von der Depression spricht man, wenn man über mindestens 2 Wochen permanent sich erschöpft fühlt, wenn man gedrückte Stimmung hat, wenn man sich über nichts mehr freuen kann, wenn man Schlafstörungen hat. Man ist also müde, aber nicht schläfrig. Man kann nicht gut einschlafen, nicht gut durchschlafen. Man hat Appetitstörungen in der Depression, typischerweise mit Gewichtsverlust von mehreren Kilogramm. Die Menschen sind immer hoffnungslos in der Depression. Es ist eingebaut in diese Erkrankung. Und der Leidensdruck ist ganz immens, sodass viele Menschen auch finstere Gedanken entwickeln, bis hin, sich was anzutun. Und wie gesagt, bei vielen Menschen, die unter dem Label Burnout laufen, liegen diese Diagnosekriterien vor und dann sollte man Depression auch Depression nennen.
Was hat das denn auch eine gesundheitliche Konsequenz, wenn etwas, was eigentlich gar kein Burnout ist, sondern eine Depression, gar nicht so benannt wird? Also wieso ist das so wichtig, dann wirklich zu sagen, nee, das ist eine Depression?
Ein Grund ist, dass wenn man glaubt, die Ursache sei eine Überforderung, dann kommt man ja auf den Gedanken, dass Urlaub machen zum Beispiel eine gute Idee wäre. Wenn man eine Depression hat, ist das überhaupt keine gute Idee, weil die Überforderung nicht die Ursache ist für die Erschöpfung und die Depression, die reist mit in den Urlaub und man ist dann in einer fremden Umgebung in diesem schrecklichen Zustand Depression, was dann noch quälender ist. Deswegen wird immer abgeraten, in der Depression Urlaub zu machen. Oder man könnte glauben, früher ins Bett gehen, ausschlafen, sei eine gute Idee. Das ist meistens bei einer Depression eine sehr schlechte Idee. Da ist nämlich erstaunlicherweise der Schlafentzug eine Behandlung, die in Kliniken, auf Depressionsstationen routinemäßig angewandt wird. Zu ihrer großen Überraschung erleben die depressiv Erkrankten dann, wenn sie die zweite Nachthälfte wach bleiben, dass in den frühen Morgenstunden plötzlich die Hoffnung zurückkommt, obwohl sie jetzt seit vielen Wochen vielleicht in der Depression gesteckt sind. Depression klingt ab, das Frühstück schmeckt wieder, die Hoffnung kommt zurück, aber leider nur bis zur darauffolgenden Nacht, denn wenn sie dann wieder geschlafen haben, kommt die Depression zurück. Also man kommt mit dem Burnout-Begriff auch auf ganz falsche Behandlungsideen. Das ist auch eine Gefahr dabei.
Also es ist schon wichtig, weil es doch schon sehr auseinandergeht, auch wenn sie in vielen Sachen sich sehr ähnlich sind, ein Burnout und eine Depression. Aber gerade wie man damit umgeht, scheint dann ja doch sehr anders zu sein. Meine Kollegin Eva-Maria Götz, sie hat mit einer Betroffenen gesprochen, die hatte sehr schweres Mobbing erfahren in ihrem Berufsleben und hat daraufhin einen Burnout erlitten. Hören wir doch mal rein, wie es ihr damit gegangen ist.
Das war ein Prozess, der ging über mehrere Jahre, auch mit Rückfällen verbunden. Es fing erst an mit, dass ich ständig Bauchschmerzen hatte. Dann habe ich das durch einen Internist oder Frauenarzt abklären lassen. Da war jetzt aber nichts Unnormales. Dann habe ich Migräne bekommen. Ich hatte Einschlaf- und Durchschlafprobleme ganz heftig. Also beim Einschlafen habe ich gegrübelt, habe Konflikte des Tages abends immer und immer wieder durchgespielt und mir vorgestellt, ach, hättest du vielleicht besser das oder jenes nicht gesagt oder was wäre passiert, wenn? Und das hat mich in so eine Endlosschleife versetzt. Und wenn ich nachts wach geworden bin, war ich genau an der Stelle wieder und habe weitergemacht. Und dieses ständige Grübeln, das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe mich natürlich gefragt, warum passiert mir das? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum bin ich in diesem Team nicht mehr gleichwertig? Warum bin ich das Problem? Ja, und mein Körper hat dann im Prinzip dicht gemacht. Mir tat alles weh. Ich hatte Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ich hatte vorher latent ein bisschen Asthma. Ich habe danach ganz viele Anfälle bekommen, Lungenentzündung, hatte keine Kondition mehr, war ständig müde, antriebslos. Ja, und habe dann irgendwann überhaupt keine Freude mehr entwickelt. Ich war wie taub. Mein Selbstwertgefühl ist immer weniger geworden. Ich habe mir vorgeworfen, ich wäre nichts wert. Es wäre normal, dass mir das so passiert. Und ich habe dann tatsächlich 2005 einen Hörsturz bekommen mit Tinnitus und war dann in der Reha. Im Anschluss daran habe ich mir psychologische Hilfe gesucht und habe dann mal geschaut, was ist so meine Grundstruktur? Warum habe ich das Gefühl, immer mehr geben zu müssen, als ich eigentlich muss? Ich habe tatsächlich eine Selbsthilfegruppe besucht. Das ist der Bundesverband Burnout und Depressionen. Da war eine Dame, die gecoacht hat. Sie hat gesehen, wie schlecht es mir ging. Weiter habe ich dann ein Coaching-Mediation, 10 Einheiten habe ich genommen, um da auch nochmal so zu gucken, wo ist denn der Anteil, den ich an dieser Stelle auch habe. Weil es kann ja nicht nur sein, dass ich hier das Opfer bin, sondern was biete ich dem anderen an, damit er so mit mir umgeht. Über dieses Coaching habe ich mich versucht, dazu zu formen oder zu erfahren. Ich habe dann auch eine Reha beantragt, eine psychomotorische Reha, und habe dann danach mit Psychotherapie angefangen, einmal die Woche, dass ich da Hilfestellung bekomme, dass mein Selbstwertgefühl auch wieder aufgebaut wird.
Grübeln, Schlafprobleme, Migräne, Tinnitus, ausgeprägte Selbstzweifel. Herr Professor Hegel, sind das typische Anzeichen für einen Burnout?
Ja, ich kann jetzt zu der Dame direkt
das ist schon klar.
Sagen.
Natürlich.
Das ist immer schwierig.
Aber das ist ja nur ein Ausblick
gewesen. Wenn ich so höre, klingt es für mich wie eine klassische Depression.
Ah, ja.
Also es hat mit Burnout für mich, wenn ich das so sagen darf, jetzt nichts zu tun, sondern das ist eine richtige Depression, da liegen die Diagnosekriterien vor. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man das Pech hat und hat die Veranlagung zu einer Depression, dann rutscht man da meistens nicht nur einmal, sondern mehrmals im Leben rein. Vor allem, wenn nicht konsequent behandelt wird. Und dann ist immer der gleiche Mechanismus. Wenn die Depression sich einschleicht, dann schaut die rum, was gibt es Negatives im Leben. Und hier war das vielleicht das Mobbing, beim anderen ist es vielleicht ein Partnerschaftskonflikt, wo andere ist es eine echte Überforderung im Beruf, was auch immer. Und dieses Negative wird dann durch die Erkrankung Depression vergrößert und ins Zentrum gerückt. Und dann hat man immer die Vorstellung, das ist die Ursache. Also hier jetzt zum Beispiel das Mobbing. Das ist die Ursache, obwohl es gar nicht die Ursache ist. Und das ist gefährlich, wenn man dann oft auch falsche Lebensentscheidungen trifft. Ich kenne Patienten, die waren komplett erschöpft, was man man ja immer in der Depression ist. Also der Begriff Erschöpfungsdepression macht keinen Sinn. Jeder in der Depression fühlt sich erschöpft. Und die hatten den Eindruck, das ist bestimmt wegen der Arbeitsbelastung. Das war ihre Erklärung, die sie natürlich gesucht und dann auch gefunden haben. Und dann haben sie gekündigt und sind in einen weniger gut bezahlten, weniger anspruchsvollen Beruf gegangen. Und dann kam die Depression einfach wieder. Das war nicht die Ursache. Und dann war die Situation eher schlechter. Sie waren in einem weniger interessanten und schlechter bezahlten Beruf als vorher und haben wieder eine Depression bekommen. Und sowas ist immer eine große Gefahr, wenn man vorschnell Erklärungen akzeptiert, die sich immer anbieten, aber häufig gar nicht die richtigen Erklärungen sind. Das ist eines der großen Probleme bei der Depression, dass man immer glaubt, es ist eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände.
Das heißt, es ist sehr wichtig, auseinanderzuhalten, ob das wirklich die Ursache ist oder vielleicht gerade der Anlass, also der Auslöser für etwas, was tiefer liegend schon die ganze Zeit vorhanden ist, das Problem.
Ja, vielleicht auch nicht mal Auslöser, sondern dass die Depression selber vorhandene Probleme einfach vergrößert und ins Zentrum rückt. Zum Beispiel der Tinnitus. Ja, viele Menschen haben Tinnitus, aber leben damit trotzdem ganz vergnügt. Ja, der ist lästig, aber die Lebensqualität ist okay. Und in der Depression wird der gleiche Tinnitus komplett unerträglich. Die ganze Depression konzentriert sich darauf, ich kann damit nicht mehr leben mit diesem Tinnitus. Und plötzlich hat man das Gefühl, der Tinnitus macht mein Leben zur Hölle. Wenn man dann die Depression behandelt, dann geht der Tinnitus nicht weg, aber er wird wieder Teil des normalen Lebens. Und so ist es mit vielen anderen Problemen auch.
Das heißt, die Depression nimmt mir auch ein bisschen die Fähigkeit, mit all diesen Stolpersteinen, die einem das Leben so vor die Füße schmeißt, umzugehen und macht sie vielleicht auch größer, als sie normalerweise wären, wenn ich keine Depression hätte.
Genau so ist es, ja.
Und dieser Burnout, ist das quasi so ein umgangssprachlicher Begriff, um Depressionen, die man vielleicht vor allen Dingen auf die Arbeit oder auf Überlastung schiebt, zu definieren? Weil ich muss mal sagen, im Alltagsgeschehen, wenn man zu jemandem sagt, ich kenne jemanden, der hat Burnout, das kennt ja jeder. Da weißt du, jeder Laie kann damit was anfangen. Aber ich habe das Gefühl, professionell gesehen ist das eine schwierige Diagnose, Burnout.
Ja, es ist keine offizielle Diagnose, weil es da eben auch gar keine allgemein akzeptierten Definitionen gibt und auch die Vorstellung, dass die Überforderung schuld ist, wenn es eine Depression ist, trifft es meistens gar nicht zu. Die meisten Menschen, die berufstätig sind und eine Depression bekommen, sind komplett erschöpft, aber sie sind nicht wegen der Arbeit depressiv geworden, sondern weil sie einfach das Pech haben, diese Veranlagung zu haben. Also entscheidend ist die Veranlagung bei der Erkrankung Depression und die kann vererbt sein, deswegen haben viele auch erkrankte Angehörige, viele Menschen mit Depressionen, die kann aber auch erworben sein durch Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Erhöht sich das Risiko, dass man im späteren Leben an einer Depression erkrankt.
Burnout, ausgebrannt nicht nur durch Corona, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten, Professor Ulrich Hegerl von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt. Rufen Sie an, hier die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail mit Ihrer Frage, mit Ihren Erlebnissen. Schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Hegerl, jetzt haben wir über die Ursachen ein bisschen gesprochen oder die vermeintlichen Ursachen. Wie sieht es denn mit der Behandlung aus? Wie kann denn behandelt werden? Was ist da gut? Was sind die Standards so?
Da gibt es ja offizielle Behandlungsleitlinien, die basieren auf einer ganz systematischen Analyse der Literatur, der weltweiten, was gibt es für Belege, was wirkt und wofür gibt es keine Belege. Und man kann sagen, die beiden Hauptsäulen, das sind die Antidepressiva und das ist die Psychotherapie.
Also Medikamente, Antidepressiva, ne?
Antidepressiva sind Medikamente, die muss man trennen von zum Beispiel Schlafmittel und Berührungsmittel. Die machen süchtig, abhängig. Antidepressiva machen das nicht, da gibt es keine Dosissteigerung und wenn es ein Gesunder nimmt, wird er davon nicht high oder plötzlich fröhlich, sondern die wirken über Mechanismen, die man nicht genau verstanden hat, auf Hirnfunktionen, die eben in der Erkrankung Depression verändert sind. Depression ist auch eine Gehirnerkrankung. Das muss man ganz klar sagen. Ist auch eine schwere Erkrankung. Wenn man die Diagnose hat, dann ist die Lebenserwartung um 10 Jahre reduziert. Also das ist jetzt nichts, wo man mit irgendwelchen Coaching hier weitermachen sollte, sondern es ist eine schwere Erkrankung, wo man sich ganz konsequent und entsprechend den Behandlungsleitlinien behandeln lassen sollte. Die Psychotherapie ist die zweite Hauptsäule der Behandlung und da gibt es ein Verfahren, das die Wirksamkeit am besten belegt hat. Das ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ein Verfahren, Da geht es sehr um pragmatische Dinge, wie strukturiere ich meinen Tag, wie vermeide ich Selbstüberforderungen. So wie die Dame vorhin auch berichtet hat, wie lernt man auch, mal im richtigen Moment Nein zu sagen, damit man nicht permanent sich für andere aufopfert. Das ist nämlich eine Neigung, die manchmal Menschen mit Depressionen haben, die ja in der Regel sehr liebenswürdige, verantwortungsvolle Menschen sind, dass sie sich in Selbstüberforderungen manövrieren. Und das zu ändern, ist manchmal hilfreich und kann verhindern, dass man sich wieder in Selbstüberforderungen manövriert, was dann bei jemand mit einer Veranlagung dann auch ein Trigger sein kann, dass man wieder reinrutscht in eine Depression. Mhm. Oder es geht darum, dass man Selbstvorwürfe, Grübelschleifen, dass man lernt, die zu verändern und zu durchbrechen.
Also wirklich dann so Verhaltensweisen einübt, um dann zum Beispiel, wenn man nachts aufwacht, dass man einübt, ich denke da jetzt nicht drüber nach, weil nachts ist sowieso blöd zu grübeln, lieber mache ich was anderes oder so. Also dass man einfach Verhaltensweisen einübt, um damit umzugehen.
Genau, das geht richtig auch Hausaufgaben, die man da teilweise macht, dass man so manche Gedankenmuster, die man hat, wie alles, was ich mache, ist falsch oder wenn ich jetzt nicht dem seinen Wunsch erfülle, dann wäre ich nicht mehr geliebt. Und solche Ideen, die sich bei manchen Menschen so festsetzen, dass man die lernt, etwas zu modifizieren, das ist auch ein Baustein der Verhaltenstherapie.
Hm. Welche Rolle spielt denn der Sport? Ich sage das, weil wir das bei ganz vielen Krankheiten haben, also wirklich weite Brandbreite, wo Sport, Bewegung, regelmäßige Bewegung wirklich viel macht. Welche Bedeutung hat Sport da?
Sport ist unterstützend immer zu empfehlen. Das gilt ganz unabhängig auch von der Depression, aber auch ganz besonders bei der Depression. Man kann vielleicht sagen, alles, was müde macht, ist erstaunlicherweise gut bei der Depression. Also zum Beispiel auch Schlafentzug ist erstaunlicherweise gut. Und länger schlafen, tagsüber sich hinlegen, ist bei den meisten Menschen depressionsverstärkend. Der Sport alleine allerdings genügt meistens nicht. Wir haben ja auch Leistungssportler, die das ganze Leben nichts als Sport machen. Und wenn die das Pech haben und haben die Veranlagung, rutschen die trotzdem in eine Depression rein. Aber als unterstützende Maßnahme ist Sport sehr zu empfehlen.
Jetzt noch kurz zum Ende unserer ersten halben Stunde. Wir müssen das Virus ansprechen, die Corona-Pandemie. Haben Sie als Psychologe, als Psychiater die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr viele Menschen belastet hat, dass sich da bei vielen Menschen der seelische Zustand verschlechtert hat?
Hier müssen wir wieder trennen zwischen Befindlichkeit und Erkrankung. Mhm. Dass viele Menschen hier mit Sorgen, mit Ängsten, mit Überforderung, Homeschooling, Homeoffice, mit Ängsten, dass ihr kleines Geschäft zugrunde geht, dass sie ihr Restaurant aufgeben müssen, dass die Menschen dadurch belastet sind, das ist völlig klar. Und das ist aber eine gesunde, ganz normale menschliche Reaktion auf diese ganzen negativen Dinge, die hier passiert sind. Das hat mit Erkrankung nichts zu tun. Und man wird, wenn man keine Veranlagung hat, deswegen auch nicht in eine Depression rutschen. Also wir haben jetzt keine Depressionsepidemie. Mhm. Was aber sehr, sehr bedrückend ist, und ich habe das mal auch eine stille Katastrophe genannt, das ist, dass die vielen Menschen mit einer Veranlagung zur Depression, die also schon mal auch eine Depression, die ja typischerweise in Krankheitsphasen verläuft, erlitten haben, dass für die Maßnahmen gegen Corona eine Katastrophe gewesen sind. Die Menschen haben sich weniger bewegt, haben weniger Sport gemacht, die haben sich oft länger zu Hause dann ins Bett gelegt, sind früh ins Bett gegangen, haben sich tagsüber hingelegt, hatten mehr Zeit zum Grübeln, weil der Tag unstrukturiert war. Und auch die Qualität der medizinischen Versorgung ist runtergegangen. Mhm. Die Selbsthilfegruppen sind ausgefallen. Stationäre Behandlungen sind abgesagt worden. Und deswegen haben hier 40-50% dieser Menschen gesagt, dass bei ihnen es zu Rückfällen gekommen ist, dass sich Suizidgedanken entwickelt haben, dass sich die Schwere verschlimmert hat der Depression. Und wenn man das hochrechnet, betrifft es mehr als 2 Millionen Menschen.
Ach, das ist ja eine beeindruckende
Zahl. Eine riesige Katastrophe, die irgendwie auch gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Ich denke, man muss ja immer bei Maßnahmen auch die Nebenwirkungen berücksichtigen. Ja. Und man muss auch sehen, wo verursache ich durch die Maßnahmen Leid und Tod.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Burnout. Und jetzt wird Professor Ulrich Hegal von der Goethe-Universität in Frankfurt Ihre Fragen beantworten. Und wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung. Das ist der Herr Hartmann aus Magdeburg. Guten Tag, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Schön, dass Sie anrufen. Guten Tag. Ihre Frage.
Ja, ich hatte vor circa 18 Jahren die ersten Symptome für mich erstmal unerklärlich im neurologisch-psychiatrischen Bereich. Damals noch bei meiner Hausärztin vorgestellt. Die hat mir gesagt, sie würde davon nicht allzu viel handeln, hat mich dann aber doch an einen Psychiater überwiesen. Das war ein wenig schwierig. Habe dort anfangs keine richtige Diagnose erhalten, dann aber Weiterverweisung an Psychologen. 3 Anläufe bei Psychologen, alle mehr oder weniger erfolglos. Im Detail jetzt sicher nicht von Interesse. Ich bin dann mit Medikamenten behandelt worden von der Psychiaterin. Das war aber auch die einzige Behandlung, rauszukriegen, welches Medikament tut mir gut. Was mich im Nachhinein, ich habe jetzt ab und zu noch mal kleinere Episoden, aber keine größeren mehr, was mich nach wie vor wundert, ist, mir hat von Anfang an das Nicht-Schlafen-Können in der Symptomatik. Ich war erschöpft, ich hatte Grübelphasen, aber konnte gut einschlafen und es hat sich dann immer mehr so gesteigert, dass ich extrem viel geschlafen habe. Mhm. In der Hochzeit dieser Depression habe ich manchmal 24 Stunden durchgeschlafen, das war aber die Ausnahme.
Und jetzt wundern Sie sich, weil ja eben Herr Professor Hegel gesagt hatte,
genau.
Ich gebe mal gleich weiter an Herrn Professor Hegel, ja, an unseren Experten.
Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich, denn in der Regel ist es so, dass die Menschen in der Depression sich zwar komplett erschöpft fühlen, aber meistens nicht gut einschlafen und auch nicht gut durchschlafen. Und in der Regel ist es auch so, dass nach Schlaf die Stimmung schlechter ist als vor Schlaf. Aber es gibt auch die sogenannte atypische Depression. Auch die Winterdepression schaut so ähnlich aus, wo die Menschen zu vermehrtem Schlaf neigen. Wenn Sie sagen, dass bei Ihnen die Diagnose von dem Psychiater gar nicht gestellt worden ist, dann frage ich mich natürlich, was sind denn die Krankheitszeichen gewesen?
Ja. Also hinterher hat sie einer der Psychologen, bei denen ich es versucht habe, der hat definitiv gesagt, sie haben eine schwere Depression. Die Weiterbehandlung dort ist im Prinzip daran gescheitert, dass er gesagt hat, das, was die Kassen bezahlen, reicht bei Ihnen nicht aus und ich kurzfristig nicht in der Lage war, privat zuzuzahlen. Und als ich in der Lage war, war der Platz vergeben. Also der hat einmal zu mir definitiv gesagt, sie haben eine typische schwere Depression. Aber das ist auch das einzige Mal, dass ich was in die Hand bekommen habe. Ich habe zum Ende der Hauptzeit dieser Depression manische Phasen bekommen, sodass meine Psychiaterin gesagt hat, ob das jetzt nicht ein Borderline-Symptom ist. Und ich war hier an der Uniklinik, an der psychologischen Uniklinik, um das abklären zu lassen. Dem war nicht so, aber danach war die Depression auch deutlich am Abklingen. Und ich habe jetzt noch
also
ab und zu mal wochenweise.
Komplexer bei Ihnen. Ich meine, wir müssen auch mal bedenken, natürlich, Herr Professor Hegel ist ein wirklicher Experte auf dem Gebiet der Depression, aber keiner unserer Experten kann auf dem Sender eine Diagnose stellen. Das ist immer dazu, müsste er sie mal persönlich sehen oder sowas.
Einen anderen Ansatz, weil es kommt ja immer mal wieder.
Herr Professor Hegel.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was bei Ihnen vorliegt, denn wenn Sie auch manische Krankheitszeichen haben, dann spricht es ja gegen eine einfache Depression, dann ist es vielleicht eine manisch-depressive Erkrankung oder eine ganz andere Diagnose. Und ich möchte mal darauf hinweisen, wer ist eigentlich für die Behandlung zuständig? Die Psychologen sind eigentlich nicht zuständig, sondern wenn, die psychologischen Psychotherapeuten. Das sind Psychologen, die haben auch in der Psychiatrie gearbeitet, das heißt, die haben auch genügend Patienten gesehen. Und nur die psychologischen Psychotherapeuten können über die Kasse abrechnen. Also da ist es dann schon möglich, wenn Sie eine Depression haben.
Ich habe noch formuliert, die 3 waren psychologische Psychotherapeuten.
Okay.
Mit Verhaltenstherapie. Das war für mich recht unbefriedigend. Ich kam mir so vor, als würde ein Kochrezept abgearbeitet. Wir haben uns dann auch einvernehmlich relativ schnell getrennt. Der zweite war der schon angedeutete Fall, der gesagt hat, schwere Depressionen, die Kassenleistung reichen gar nicht aus. Seine Kollegin, an der er mich dann weiter verwiesen hat, war, ja, ich sag mal, ein bisschen anders orientiert und hat mich, ich sag mal, jede dritte Frage gefragt, wie es denn meiner Frau damit geht. Damit war mir nicht weitergeholfen und ich habe das dann da abgebrochen und habe nur mit den Medikamenten weitergemacht.
Das ist sicherlich, ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Patienten ein Problem ist, Herr Professor Hegel, den richtigen Psychotherapeuten zu finden. Also wie sehr muss man da auf seinen Bauch hören und wie sehr muss man dann auch sagen, nee, ich kämpfe mich jetzt hier durch, auch wenn das gar nicht so mein Typ ist oder sowas. Wie ist das? Das ist ja schon eine,
also wenn ich jetzt die Sorge hätte, dass ich eine Depression habe, dann gibt es für mich im Grunde drei Anlaufstellen. Ich kann zum Facharzt gehen. Der Facharzt ist der Psychiater. Wie für Hauterkrankungen der Dermatologe ist der Facharzt für psychische Erkrankungen und Depression ist eine psychische Erkrankung der Psychiater. Dann haben wir die Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Davon haben wir ja gerade gehört. Mhm. Und das sind Psychologen mit Spezialausbildung, die nur Psychotherapie anbieten können, also keine Pharmakotherapie, aber über die Kasse abrechnen können. Und dann, das wissen auch viele nicht, die meisten Menschen in Deutschland, die ambulant wegen ihrer Depression behandelt werden, die werden vom Hausarzt behandelt mit Antidepressiva. Also Antidepressiva sind ein wichtiger Baustein und nicht immer muss beides angeboten werden. Also manche Menschen werden nur mit Psychotherapie behandelt, manche auch nur mit Antidepressiva und beides kann erfolgreich sein.
Hm. Herr Hartmann, vielen Dank für Ihre Geschichte. Das hört sich nach einem langen Weg an, den Sie wohl noch ein bisschen weitergehen müssen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Es ist sicherlich nicht einfach. Jetzt ist Frau Bobke aus Berlin bei uns in der Leitung. Hallo, Frau Bobke.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, schön, dass Sie anrufen.
Ja, ich habe schon lange ein Problem mit meinem Enkel. Ich hatte ihn so beobachtet und habe gemerkt, dass er wohl Depressionen hat. Und das hat sich dann auch derart verstärkt, dass er dann vorher ja in die Klinik aufgenommen wurde, war dort einige Monate, 4 oder 5.
Wie alt ist er
dort
denn?
Darf ich mal zweimal sagen? Ich habe mir die Medikamente nicht gemerkt.
Wie alt er ist, um das mal einordnen zu können?
Ja, er ist 29.
Also erwachsen, genau. Okay.
Ja, schon erwachsen. Er hat welche Medikamente, wo er irgendwie in der Nacht um sich geschlagen hat, also irgendwie depressiv, weiß ich nicht, aggressiv wurde, die wurden abgesetzt. Dann hat er welche bekommen, wo er schläfrig, also gar nicht recht zu sich kam. Und jetzt hat er natürlich er glaubt nicht an die Wirkung der Tabletten. Er soll jetzt immer neue nehmen und jetzt lehnt er das einfach ab. Er nimmt keine mehr, ist aus der Klinik raus und hängt jetzt irgendwie rum, ohne dass irgendwas passiert. Und wir wissen nicht, was können wir denn weitermachen, um ihn, wie könnte eine Therapie weitergehen?
Ja, Professor Hegel.
Ja, das sind immer ganz quälende Situationen, wenn man da als naher Angehöriger sieht, der Mensch braucht Hilfe, aber der will sich keine Hilfe holen und lässt sich nicht helfen. Das ist eine große Hilflosigkeit, in der man dann manchmal gerät. Da hilft eigentlich nur immer wieder geduldig zu motivieren, dass man eben zu den Fachleuten geht, also in dem Fall, wenn es komplizierter ist, eben zu einem Psychiater und dass man die Behandlung, die einem da empfohlen wird, dass man die auch durchhält. Das ist manchmal schon so, dass beim ersten Mal vielleicht das Antidepressivum nicht vertragen wird oder nicht hilft, aber es gibt ja dann Ausweichmöglichkeiten. Es gibt ja andere Medikamente, die haben dann diese Nebenwirkungen nicht und die werden dann vertragen und die wirken. Da darf man die Geduld auch als Patient nicht verlieren. Aber der Punkt ist ja auch, dass man in der Depression sowieso immer das Gefühl hat, das, was man gerade tut, ist sowieso falsch. Und man ist ja hoffnungslos. Das ist ja eingebaut in die Erkrankung. Es gibt keinen Depressiven, der sagt, ich bin zwar depressiv, aber bald geht es mir wieder besser. Die Hoffnungslosigkeit ist ein Teil der Erkrankung. Deswegen haben die Menschen auch immer das Gefühl, die Behandlung bringt nichts. Ja. Und da kann man als Angehöriger nur mit ganz großer Geduld immer wieder versuchen, den Weg in die professionelle Behandlung zu bahnen und vielleicht einen Termin auszumachen, ihn hinzubegleiten. Aber dass es eine sehr unangenehme, quälende Situation ist, das Das ist wirklich wahr.
Frau Bobke, haben Sie denn noch Kontakt zu Ihrem Enkel? Also können Sie mit ihm reden?
Ja, also ich bin froh über jeden Kontakt, dass er mich überhaupt also ein Telefongespräch annimmt oder wenigstens zurückruft. Also Berlin ist groß und wir wohnen sehr weit auseinander. Aber ich wollte sagen, wenn er aus so einer Klinik kommt und jetzt ist er nun zu Hause, es war ein bisschen besser, dann ist es gleich wieder schlechter geworden. Was macht man dann? Weil man ja denkt, na gut, der war in der Klinik, was soll denn jetzt noch passieren?
Das ist die Frage, warum? Setzt er die Medikamente ab zum Beispiel oder verändert sich das Schlafverhalten, liegt er länger im Bett, was manchmal etwas ist, was die Depression verstärken kann, oder hat er einfach das Pech, dass er einen Rückfall erlitten hat? Da gibt es jetzt viele Erklärungsmöglichkeiten. Das mit den Medikamenten, warum hier so viel Bedenken immer sind und auch warum die oft so negativ gesehen werden, dafür gibt es einen ziemlich einfachen Grund. Das ist nämlich, dass die allermeisten Menschen glauben, dass die Depression eine Folge von Schicksalsschlägen, von Partnerschaftskonflikten, von beruflichen Überforderungen sind und dann läuft es einmal gar nicht ein, warum man da Medikamente nehmen sollte. Da muss man natürlich die Probleme beseitigen und oft verlieren die Menschen viel Zeit, bis sie endlich verstehen, dass Depression eine richtige, eigenständige Erkrankung ist. Auch eine Erkrankung, die die Gehirnfunktion betrifft und dass da Antidepressiva eben genauso viel Sinn machen wie beim Diabetes mellitus das Insulin.
Noch zum Schluss eine Frage. Ich glaube, es wurde ihm so ein leichtes Arbeitsangebot gemacht, also dass er irgendwie wieder am Tag was zu tun hat. Und das ist aber so eine, also er fühlte sich geistig unterfordert und hat gesagt, was soll ich denn da? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem für ihn. Ich habe zwei Enkel und ich habe auch zwei Kinder und weiß, wie jemand durchschnittlich begabt ist und er ist eigentlich hochbegabt. Und der Hochbegabte ist nur gerade in so eine Depression reingerutscht. Und dann denkt man, naja, gut, jetzt soll er irgendwas machen. Und dann wird ihm sowas angeboten, was er natürlich ablehnt, weil er sagt, was soll ich denn da? Also es wird nie eine Forderung an ihn gestellt, die seinem geistigen Niveau irgendwo entspricht.
Also Frau Bobke, das ist natürlich sehr hart zuzugucken, wenn das eigene Enkelkind so leidet, auch ob er es jetzt wahrnimmt oder nicht. Vielen Dank, dass Sie mit uns die Geschichte geteilt haben. Wir können nur hoffen, dass Sie weiterhin Kontakt mit ihm haben und vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen können, dass er sich doch in professionelle Hände begibt und dann doch weiter an seiner Therapie arbeitet.
Ja, genau. Ich hätte noch mal den Namen von Ihrem beratenden Professor gewusst.
Sie meinen Herr Professor Hegal? Oder Hegal. Mit dem Sie gesprochen haben, Hegel, steht Hegal. Auch im Internet, genau. Alle Daten finden Sie auch im Internet, auf der Webseite vom Deutschlandfunk. Also alles Gute, vor allem auch für Sie und auch für Ihren Enkel und danke für Ihren Anruf. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema Burnout, ausgebrannt auch ohne Corona. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir in der Sendung, zugeschaltet, ist heute Professor Ulrich Hegal vom Uniklinikum Frankfurt. Er wird heute Ihre Fragen beantworten. Da wir auch eine Mailadresse immer angeben, haben wir viele Mails erhalten. Ich muss es nochmal sagen, wir können leider nicht alle hier auf dem Sender beantworten, aber ein paar haben wir uns hier herausgepickt. Herr Professor Hegal, hier wird gefragt nach dem Unterschied zwischen Depression bzw. Burnout und dem Fatigue-Syndrom. Fatigue-Syndrom, ich beschreibe das immer umgangssprachlich, das ist, wenn man sich extrem müde und schlapp fühlt, also wirklich kaum aus dem Bett kommt. Könnten Sie das kurz gegeneinander abgrenzen?
Ja, Fatigue ist ein Zustand, den man zum Beispiel auch in der Nachfolge von Corona-Infektionen kennt. Man ist müde im Sinne von schläfrig, man ist schlapp, man ist antriebsarm. Das ist der Zustand. In der Depression ist es anders. Da sind die Menschen auch erschöpft, aber die schlafen nicht gut ein, die sind nicht schläfrig. Die müssen jetzt auch nicht viel gähnen, vor allem wenn sie nicht behandelt sind. Und die sind auch genau genommen nicht antriebsarm, sondern es ist eher eine Hemmung von allem. Sie sind antriebsgehemmt. Das heißt, sie sind innerlich angespannt, hocken nicht da ganz relaxed und schlapp in den Seilen, sondern sind angespannt, hohen Muskeltonus und sind eher gehemmt. Das heißt, alles, was sie tun, erfolgt wie gegen einen bleiernen Widerstand. Mhm. Das ist also auf den ersten Blick vielleicht ähnlich, aber wenn man genauer hinschaut, dann ist Fatigue fast so etwas wie das Gegenteil von der Depression. Mhm. Fatigue tritt auf bei entzündlichen und immunologischen Erkrankungen, bei ganz verschiedenen, und kann tatsächlich mit der Depression mal verwechselt werden.
Mhm. Manchmal auch als Nebenwirkung, glaube ich, von einer Krebsbehandlung. Da kann es auch
bei Krebserkrankungen, genau, auch völlig richtig, auch bei anderen Erkrankungen, wo es immunologische Reaktionen des Körpers gibt, wie eben auch bei Corona, oder man kennt ein Stück weit auch, wenn man eine Grippe hat, dann ist man ja oft müde, man kann zwar nicht gut schlafen, aber man schläft trotzdem leicht ein, man muss gähnen, das ist auch so ein Fatigue-Syndrom.
Also durchaus was anderes. Hier auch wieder ist es wichtig, den Fachmann oder die Fachfrau zu fragen, um eben das Richtige zu diagnostizieren. Dann haben wir eine Mail bekommen.
Zum Burnout nochmal, das war ja auch der dritte Begriff, der jetzt da gefallen ist. Wir hatten das ja eingangs schon darauf hingewiesen, dass das ein sehr schwammiger Begriff ist und dass man zunächst mal gucken muss, dass es nicht eine Depression ist. Und wenn die Krankheitszeichen der Depression vorliegen, sollte man das Ganze nicht Burnout nennen, denn meistens ist dann die Überforderung im Beruf gar nicht die Ursache, sondern es ist eben die Veranlagung zu der Erkrankung Depression, die entscheidend ist. Mhm. Und das ist einfach ein sehr schwammiger Begriff und man muss genau gucken, was meint man damit mit Burnout.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es was sehr im Allgemeinsprachlichen verwendet wird, also so untereinander, dass Laien, dass die damit schreiben, vielleicht auch, um das Wort Depression nicht in den Mund zu nehmen, sondern einfach, weil sie dann ihre Arbeit die Schuld zuschieben, oder?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ja mal auch ein Vorteil dieses Begriffs, denn manchmal trauen sich Menschen, die eine Depression haben, unter dem Label Burnout sich leichter Hilfe zu holen und raffen sich auf, weil das Ganze zunächst auf den ersten Blick nicht so als persönliche Schwäche da wahrgenommen wird, wie das häufig immer noch bei der Depression ist. Fälschlicherweise, muss man sagen.
Wir haben eine Mail bekommen, ich versuche sie mal zusammenzufassen. Jemand schreibt hier, der seit Jahren mit den Auswirkungen eines Burnout zu kämpfen hat und in Behandlung ist, schreibt er jetzt hier. Und er sagt, gerade fehlende elterliche Anerkennung in der Kindheit kann durchaus dazu beitragen, dass sich Menschen in ungesunde Arbeitsaufwände hineinstürzen. Entsprechend würde mich interessieren, was gute präventive Möglichkeiten für Eltern sind, um die Resilienz ihrer Kinder, also die Widerstandskraft der Kinder, für die Zukunft zu unterstützen. Gibt es da was, dass man sagt, das ist wichtig, dass man Kindern irgendwie dies und dass man das und das bei der Erziehung beachtet, damit sie später sich besser behaupten können oder eben keine Selbstzweifel haben oder so?
Wobei, das ist natürlich ein großes Thema, wie man Kinder richtig erzieht.
Ja.
Das können wir, glaube ich, nicht so richtig abhandeln, aber ich glaube.
Vielleicht welche Rolle die Kindheit bei einer Entwicklung einer Depression spielt?
Also Traumatisierung und Missbrauchserfahrungen, von denen weiß man, dass sie dazu führen können, dass man eine Veranlagung zur Depression kriegt und damit ein höheres Risiko hat, später in eine Depression zu rutschen. Also das ist klar, eine ganz schlimme Kindheit, das ist etwas, was langanhaltende negative Folgen haben kann und nicht.
Hallo?
Das Risiko. Ich spreche.
Können Sie jetzt höre ich Sie wieder. Sie waren kurz weg, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir war oder auf dem Sender, aber jetzt höre ich Sie wieder.
Genau, also solche Missbrauchserfahrungen, Traumatisierungen der Kindheit, die können auch das Risiko für andere psychische Erkrankungen erhöhen, auch für Suchtentwicklung und anderes, aber eben auch für Depressionen.
Und wenn man dann später als Erwachsener eine Depression entwickelt, muss das dann auch aufgearbeitet werden, so ein Trauma, oder wie wird da vorgegangen?
Ja, das ist manchmal sinnvoll, wenn der Betroffene darüber noch nie geredet hat, dass er auch mal vielleicht das ausspricht, in Worte fasst und auch benennt. Aber das soll jetzt auch nicht zum ganz großen Thema werden, denn das ist ja auch nicht wieder rückgängig zu machen. Und häufig ist eben die kognitive Verhaltenstherapie als Psychotherapieverfahren aus gutem Grund auch sehr pragmatisch und im Hier und Jetzt. Es ist nicht so, dass automatisch ein Aufarbeiten der schlimmen Erlebnisse dazu führt, dass man dann keine Depression mehr kriegt.
Dann haben wir eine Mail bekommen, da wurde jetzt gar nicht differenziert, ob es um Burnout oder Depression geht, sondern die Dame möchte anonym bleiben. Sie schreibt, Professor Hegel sprach bislang nur von Verhaltenstherapie. Was hält er von der Psychoanalyse?
Psychoanalyse ist...
Ist ja immer sehr viel tiefergehend, oder?
Ja, ist ein Verfahren, wofür es bei Weitem nicht so gute Wirksamkeitsbelege gibt für die Depression, und dann ist es auch ein Verfahren, das ja über lange Zeit geht. Es ist also für die Akutbehandlung einer Depression jetzt nicht gut geeignet. Auch die Belege für was jetzt die Rückfallverhütung angeht, die man ja mit Antidepressiva sehr gut erzielen kann und wo es auch Belege gibt, dass die kognitive Verhaltenstherapie hier wirksam ist, auch dafür gibt es weniger Belege für die Psychoanalyse. Und man muss ja auch bedenken, dass Psychotherapie auch Nebenwirkungen haben kann, so wie auch die Pharmakotherapie natürlich.
Was wäre das? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Es gibt Menschen, die, wenn sie sich mit negativen Dingen aus der Kindheit intensiv beschäftigen, da kann es zu Retraumatisierungen kommen, sie können sich auf negative Dinge sehr fokussieren, es können Abhängigkeitsentwicklungen zum Therapeuten entstehen, vielerlei Dinge. Es kann auch passieren, dass es zu krisenhaften Zuspitzungen kommt, bis hin zur Suizidgefährdung. Es ist ja sehr eindrücklich. Mhm. Es ist vielleicht jetzt nur ein ganz spezielles Schlaglicht, aber Sigmund Freud hatte im Jahr 1898 etwa 40 Patienten in Behandlung. Davon haben sich dann 4 das Leben genommen, 2 unmittelbar nach Verlassen seiner Praxis. Das zeigt, das Ganze ist auch nicht ohne Risiko. Ja. So eine Psychotherapie, auch wenn die Nebenwirkungen sehr wenig untersucht sind. Es ist nicht nur so, dass Medikamente Nebenwirkungen haben, die man ja auch kennen muss und die auch jeder Arzt immer genau mitteilen muss dem Patienten, dass er es abwägen kann. Das gilt auch für die Psychotherapie.
Ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass man, wie Sie sagen, dass man Tabletten ernster nimmt als Sachen, wo man sagt, da wird nur geredet oder da geht es nur um die Seele oder so. Und dass da gar nicht so oft nachgefragt wird, was ist da Schaden und was ist da Nutzen. Und dass die eben auch in jeglicher Hinsicht sehr wirkungsvoll sein können.
Ja, das ist halt so, was halt wirkt, kann natürlich in der Regel auch, wenn man Pech hat, auch Schaden anrichten. Ja. Diese Faustregel, die gilt auch hier.
Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ja. Dann haben wir eine ein Hörer, aber der Name ist auch egal. Der sagt, ich hatte jahrelang mit psychischen Problemen zu kämpfen, habe gute Erfahrungen mit Ärzten und Therapeuten gemacht. Er hat einen Freund, der wird mit Lithium behandelt. Was halten die Experten davon?
Ja, Lithium ist ein Medikament, das vor allem auch bei der manisch-depressiven Erkrankung eingesetzt wird und hier auch einen sehr hohen Stellenwert hat, weil die Wirksamkeitsbelege relativ gut sind. Damit kann man bei Menschen, die nicht nur Depressionen erleiden, das sind ja Phasen, die oft mehrere Monate anhalten, dann geht die Depression wieder weg, dann kommt eine neue Phase nach ein paar Jahren, sondern die auch manische Phasen haben. Mhm. Die können dann plötzlich auch über Nacht in eine Manie kippen.
Manie ist immer, wenn etwas dann besonders heftig ist? Oder?
Na, Manie, da fühlen die Menschen sich ganz großartig. Die können Bäume ausreißen, haben überhaupt kein Krankheitsgefühl, haben auch kein Müdigkeitsgefühl, machen jede Menge Fehlhandlungen, überschätzen sich selber, kauft man Ferrari, schmeißen die Ehefrau raus und also, sagen dem Chef Bescheid. Und
haben häufig
sehr, sehr hyperaktiv und reden wie ein Buch und haben oft nach kurzer Zeit einen riesen Scherbenhaufen angerichtet. Und dann klingt die Manie wieder ab und häufig rutschen sie dann auch wieder in eine Depression. Und das ist auch eine sehr schwere Erkrankung, diese manisch-depressive Erkrankung. Und da ist eben Lithium eines der wichtigsten Medikamente. Lithium kann sowohl die Manie zum Abklingen bringen, als auch das Wiederauftreten von Krankheitsphasen deutlich unwahrscheinlicher machen.
Und ist das eigentlich, das würde mich einmal für das Lithium interessieren, aber auch für generell für Antidepressiva, muss man die ein Leben lang nehmen oder kann man irgendwann sagen, diese Depression ist jetzt fertig behandelt? So wie ein Bein, das gebrochen ist, dann wieder zusammengewachsen ist, ist dann irgendwann die Seele wieder heil?
Vielleicht muss ich zum Lithium noch nachschieben. Es ist auch so, wenn jemand ein Antidepressivum nimmt und hat das Pech, dass er dann nach 2-3 Wochen nicht drauf anspricht und dann macht man vielleicht noch eine Kombinationsbehandlung und er hat das Pech, dass er so eine hartnäckige Depression hat, dass er auch nicht anspricht, dann ist häufig eine sogenannte Lithium-Augmentation ein Verfahren, das in Kliniken angewandt wird. Das heißt, es wird Lithium dazugenommen. Und dann erleben viele Menschen, dass sie dann mit dieser Lithium-Augmentation rauskommen. Aber jetzt zu Ihrer Frage, wie lange man nimmt. Also die Regel ist so, ich rutsche in eine Depression, ich gehe zu einem Psychiater und der empfiehlt mir eine Depressive oder der Hausarzt und ich nehme die. Und dann nach 2 Wochen sollte man dann eigentlich was Positives bereits merken. Nach 4 Wochen dann die volle Wirkung. Und dann natürlich, wenn es mir wieder gut geht, wird man nicht absetzen, wird man beim Blutdruckmittel ja auch nicht machen, sondern dann sollte man zunächst 6 Monate, 4 bis 9 Monate, sollte man weiter das Medikament in der gleichen Dosis nehmen. Und dann kommt eine ganz wichtige Entscheidung. Die muss man mit seinem Arzt sehr gut bereden. Soll man es langsam ausschleichen? Also man wird nicht abrupt absetzen, sondern über mehrere Monate, Wochen hinweg das Ganze reduzieren, die Dosis. Soll ich das machen oder soll ich es längerfristig nehmen? Und das hängt davon ab, wie groß das Rückfallrisiko ist. Wenn jemand schon mehrere Phasen hatte und die auch schwer waren mit Suizidgefährdung, dann würde man in der Regel empfehlen, dass er das Medikament einfach weiternimmt. Vor allem auch, wenn er es gut verträgt. Und sehr, sehr viele Menschen sagen ja, ich nehme das Medikament, merke davon aber gar keine Nebenwirkungen. Und meistens gelingt es bei einem Menschen mit einer Depression, mit etwas Geduld, ein Antidepressivum zu finden, das vertragen wird und wirkt.
Und dann nimmt man es eben. Sie haben ja auch verglichen es vorhin mit, so wie der Diabetiker Insulin nimmt, dann vielleicht auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum.
Ja, wir haben jetzt, bei Diabetes übrigens ist ja Psychotherapie wichtig. Ne? Ja. Hier muss man ja auch Sport machen, man muss Diät machen, man muss sein Verhalten ändern. Häufig kommt man mit Psychotherapie auch bei Diabetes gut zurecht, ne? Aber manchmal braucht man eben auch Insulin.
Ja. Wir haben jetzt viel über Depression bzw. Burnout bei Erwachsenen gesprochen, aber Überforderung, das kann auch junge Menschen treffen. Auch junge Menschen können sich überfordert fühlen. Wie sich das äußert und was man dagegen tun kann, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frau Professor Claudia Mehler-Wex. Sie ist Chefärztin der Hemera Privatklinik für seelische Gesundheit in Bad Kissing. Und dort werden vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene behandelt. Hallo, Frau Professor Mehler-Wex.
Hallo, grüße Sie.
Guten Tag, schön. Ich weiß nicht, ob Sie eben schon gehört haben, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Burnout keine richtige Krankheitsdefinition ist per se, eher so ein umgangssprachlicher Begriff, der zusammenfasst, dass man sich überfordert fühlt. Meistens bei Erwachsenen ist es der Beruf. Gibt es sowas auch bei Kindern und Jugendlichen, dieses Gefühl der Überforderung, das vielleicht auch so ein Ausdruck einer Depression ist?
Das gibt es auf jeden Fall. Also man könnte fast sagen, so dass diese sehr dichte Lebensphase des Heranwachsens eigentlich schon prädestiniert für eine Erschöpfung oder Überforderung. Also es kann tatsächlich auch mal die Schule an sich sein, der Leistungsstress. Dann kommt es dem Burnout in Anführungszeichen der Erwachsenen im Berufsleben recht nahe. Aber es sind auch diese ganzen Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche zu meistern haben. Also dieses Identitätsfindungs, diese Prozesse, dann eben auch Anerkennung finden bei Gleichaltrigen, seinen Platz finden. Dann natürlich das ganze Schulische, später auch Berufsfindung, Partnerschaftserfahrungen. All diese Dinge sind so anstrengend und herausfordernd, dass allein dadurch schon quasi eine Überlastung entstehen kann, die sich dann in verschiedenen Weisen äußern kann.
In welcher Form? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Also so ganz klassisch kann es natürlich schon depressionsähnliche Züge annehmen, tatsächlich auch mit Rückzug, Interessenverlust, Kraftlosigkeit, und dann kann auch die Schule in dem Fall nicht mehr besucht werden, der Alltag wird nicht mehr gemeistert, Freunde werden vernachlässigt. Also das wäre so das Klassische. Das andere ist aber so, dass auch andere Ventile bei Heranwachsenden auftreten können. Also diese konstante Verunsicherung, die ja eigentlich dahinter steckt, das kann auch je nach Wesensart sich seinen Weg bahnen, eher auch mal in expansivere Verhaltensweisen, also dass eben durch viel Agieren oder auch mal durch Grenzüberschreitungen, durch Aggressivität quasi dem Unmut Luft gemacht wird oder der Unsicherheit Raum gegeben wird, oder andere, die dann eben eher sich in Ängste flüchten und dort sich zurückziehen, weil sie sich nichts mehr zutrauen oder sich die Welt besonders regeln wollen durch bestimmte Rituale, Kontrollen, Pläne, und das wird dann eher so zwanghaft bis hin zu einer Essstörung, wo ich ja die maximale Kontrolle in einem bestimmten Bereich habe und mir dadurch eine Art Pseudosicherheit oder eine Identitätsstiftung sogar schaffen kann, mit einer Anorexie zum Beispiel im äußersten Fall. Also sind so etwas buntere Bilder, würde ich sagen, bei den Heranwachsenden. Aber das gibt es durchaus auch. Genau.
Welche Rolle spielen denn bei dieser Überforderung, weil man so vieles meistern muss in diesem Alter, welche Rolle spielen denn da die sozialen Medien? Dass man irgendwie viel mehr ständig in Kontakt ist. Es werden ja auch viele Bilder geteilt, dass da vielleicht auch nochmal Erwartungen an den eigenen Körper gestellt werden, wo man als Jugendlicher ja auch mitkämpfen muss. Verschärft das Ganze noch?
Das verschärft es sicherlich, weil die jungen Leute schon sehr früh durch ihre Smartphones, die man ja spätestens ab der 5. Klasse besitzt, überflutet werden mit viel mehr Reizen, als das früher so der Fall war. Und das dann zu filtern, was ist da gut für mich, was entspricht der Realität, was kann ich als Modell nehmen, was ist eigentlich eher übertrieben und kann gar nicht so stimmen. Das ist für die jungen Menschen noch schwer zu filtern und die Eltern haben da auch wenig Einfluss darauf. Und wie Sie eben sagen, dieses permanente Verfügbarsein müssen im Klassenverband, im Chat etc. Und dann eben auch die Gefahr natürlich, dass man etwas präsentieren muss. Ja, also mein Leben muss irgendwie erfolgreich sein und das bedeutet bei jungen Leuten, ich muss wissen, was ich will, ich muss cool sein, ich muss viele Freunde haben, was auch immer das in den Medien dann bedeutet. Ich muss vorweisen können, dass ich tolle Events besuche, dass ich dies und jenes kann etc. Also so diese ganze Lebensführung ist ein Wettbewerb. Und das ist natürlich ein enormer Druck, den die jungen Menschen da aushalten müssen und diese ständigen Ablenkungen auch. Tausende von Chats und E-Mails und Nachrichten, die man dann sortieren muss.
Wir würden es gar nicht mehr schaffen, diese Menge. Genau, was für eine anstrengende Zeit. Wie ist denn das, ich muss noch mal fragen, die Corona-Pandemie, man sagt ja auch immer, hat vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche betroffen. Haben Sie das auch gemerkt, also dass da doch sehr, sehr viel abverlangt wurde den jungen Menschen?
Ja, durchaus. Also auch sehr unterschiedlich verarbeitet worden, denke ich, je nach Wesensart. Aber vom Prinzip her schon mal dieses plötzlich selbstständig sein müssen, sich selber strukturieren müssen. Die Schulen haben ja auch sehr unterschiedlich dann nur Struktur vorgeben können. Manche sehr gut, manche etwas eingeschränkter. Und sich da durchzufinden und dann natürlich also jegliche äußere Ablenkung, jegliches äußeres Feld, wo man sich auch noch ein bisschen verausgaben kann oder sich selbst finden kann oder Kontakte pflegen kann, das fehlte ja alles. Mhm. Und dann das zu verarbeiten, also sich Ersatz zu suchen, wie gesagt, das sind also extrem viele Essstörungen entstanden in dieser Zeit, weil diese Patienten mit ihrer Leistungsorientiertheit am wenigsten zurechtgekommen sind mit der fehlenden Struktur. Meistens sind dann auch Sporthobbys weggefallen und dann wurde eben selbst ein Programm erstellt und dann noch gesundes Essen. Also das haben wir gemerkt, ist extrem zugenommen in unserem, hat extrem zugenommen in unserem Fachgebiet. Dann aber auch Ängste, dass also quasi durch das ständige Wegsein vom normalen Leben man sich gar nicht mehr überwinden konnte, als dann wieder Schule war, dorthin zu gehen. Mhm. Oder auch gerade das Online-Schooling, dann vor einer Kamera zu sitzen, was manche extrem bedrohlich erlebt haben, dort gesehen zu werden. Und das, was sie dann auch schreiben in den Chat, ist dann schriftlich verewigt, wird dann vielleicht wieder kommentiert. Also diese Chats konnten ja zum Teil auch im Hintergrund des eigentlichen Unterrichts auch sehr schwierig sein für die Schüler, ne, weil dann eben übereinander kommentiert wurde. Also das hat dann zu soziale Phobien auch sehr angeheizt und natürlich die Depressivität durch mangelnde Ablenkung und Lebensinhalte. Ja.
Auch Kinder und Jugendliche können sich völlig überfordert fühlen, eine Art Burnout erleben. Und die Pandemie hat das noch verschlimmert ein bisschen. Welche verschiedenen Ursachen dabei eine Rolle spielen? Darüber sprach ich mit Frau Professor Mela Wex, Chefärztin der Himera Privatklinik für seelische Gesundheit in Bad Kissingen. Vielen Dank, Frau Mela Wex. Noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Ich danke Ihnen ebenso. Wiederhören.
Und jetzt haben wir eine Anruferin, Frau Kröger aus Bremen. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich dran komme.
Schön, dass Sie anrufen.
Also, mir geht es darum, dass vielleicht der Arzt, der als erstes gesprochen hat, Abgrenzungen der Krankheiten nochmal zu zeigen. Und zwar bei mir ist es so, ich habe immer gerne gearbeitet, kam früher aus dem Hotelbereich, wo ja viel abverlangt wurde und bin dann eigentlich in einen Bürobereich gekommen und es wurde dann nach 7 Jahren umstrukturiert und ich hatte war im Empfangsbereich Telefonie und Gästebetreuung und dann war es so, dass ich dann im 2007er Jahr im Herbst an einer Darmgrippe-Viruserkrankung erlitten hatte.
Ja.
Und dann
welche Krankheiten wollen Sie denn abgegrenzt haben gegeneinander von Herrn Professor Hegal?
Ja. Und dann,
weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, unsere Sendung geht zu Ende.
Ah, ja.
Wenn Sie also Fragen stellen könnten.
Es ist halt so, dass ich dann an Burnout erkrankt bin und dann bin ich 2009 endlich in die Reha gekommen und dann wurde schwere Depression festgestellt, dann bin ich in die Frührente geschickt worden und dann hab ich mir auch gesagt, also ja, es nützt nichts. Ich habe dann nach zweieinhalb, drei Jahre selber gekündigt, um vielleicht den Druck auf mich rauszunehmen. Hm. Ne? Und habe aber trotzdem, als ob ich immer erschöpfter wurde.
Sind Sie denn in Behandlung derzeit?
Es ist so, dass so viele Sachen ja getestet worden sind in den ganzen mhm. Jahren. Und mein Neurologe, der mich die ganze Zeit schon begleitet hatte, war auch der Meinung, dass es dann vielleicht diese CFS-ME-Erkrankung sein könnte.
Was wäre das? Was können Sie sagen?
Das ist ja das chronische Fatigue-Syndrom.
Ach so, genau.
Und
also da möchten Sie die, es tut mir leid, aber und wir haben nicht mehr viel Zeit, Frau Krüger. Wenn Sie eine Antwort wollen, dann müssen wir jetzt Herrn Professor Hegel zu Wort kommen lassen.
Ja, genau.
Ja? Gut. Also noch einmal Fatigue-Syndrom, Herr Professor Hegel. Ach so, genau. Also das hatte er vorhin erklärt, hat oft ein sehr ähnliches Erscheinungsbild, ist aber was anderes und muss auch anders behandelt werden. Sie hatten ja was von der Darmerkrankung, von der Darmgrippe gesagt. Er hatte gesagt, dass das Fatigue-Syndrom sehr oft was mit dem Immunsystem zu tun hat. Das kann ausgelöst werden durch eine Infektion. Man sieht das bei Corona wohl jetzt, ist ja auch immer eine Infektion vorneweg. Man hat das auch manchmal bei Grippe, dass der Körper eben so erschöpft ist. Das macht sich ähnlich bemerkbar wie eine Depression, weil auch viele Menschen, die depressiv sind oder sich völlig überlastet fühlen, nicht aus dem Bett kommen, aber es muss anders behandelt werden, weil es etwas ganz anderes ist. Von daher glaube ich, ist es gut, dass Sie sich einem Fachmann anvertrauen und dass derjenige dann genau unterscheidet, liegt bei Ihnen vor und Sie dementsprechend behandelt. Ich hoffe, dass das bei Ihnen funktioniert und dass Sie dann noch einen guten Weg finden, mit Ihrer Krankheit umzugehen. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Herr Professor Hegel, ich möchte mich bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank für Ihre vielen Antworten, für Ihre guten Erklärungen und das Einordnen, was jetzt wirklich Burnout ist und was eine Depression. Burnout war unser Thema heute, aber eigentlich ging es auch um Depressionen. Vielen Dank an Professor Ulrich Hegel. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Ihre Anregungen. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.